1. Samuel 20 lesen wir weiter. Das Alte Testament erzählt so großartig, dass mir's heute leid ist, dass ich einfach um der Kürze der Zeit, Sie wollen ja wieder nach Hause und Ihr Mittagessen richten, nur einen Teil des Predigttextes verlese. Wir fangen bei Vers 1 an. David aber floh von Najot in Rama und kam wieder und redete vor Jonathan: Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Vorher war David geflohen, das hatten wir ja überschlagen, wie Saul ihm nachstellte. Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Jonathan aber sprach zu ihm: Das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne es mir kundzutun. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nicht so. Da antwortete David und schwor: Dein Vater weiß sehr wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum dachte er, Jonathan soll das nicht wissen. Es könnte ihn bekümmern. Wahrlich, so wahr der Herr lebt, so wahr du lebst. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tode. Jonathan sprach zu David: Ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. David sprach zu Jonathan: Siehe, morgen ist Neumond. Da sollte ich mit dem König zu Tisch sitzen. Aber lass mich, dass ich mich auf dem Felde verberge bis zum Abend des dritten Tages. Wird dein Vater nach mir fragen, so sprich: David bat mich, dass er nach Bethlehem, seiner Stadt, gehen dürfe, denn dort ist das jährliche Opferfest für das ganze Geschlecht. Wird er sagen, es ist recht, so steht es gut um deinen Knecht. Wird er aber ergrimmen, so wirst du merken, dass Böses bei ihm beschlossen ist. So tu nun Barmherzigkeit an deinem Knecht, denn du hast mit deinem Knecht einen Bund im Herrn geschlossen. Liegt aber eine Schuld auf mir, so töte du mich. Warum willst du mich zu deinem Vater bringen? Jonathan sprach: Das sei ferne von dir, dass ich es dir nicht sagen sollte, wenn ich merke, dass es bei meinem Vater beschlossen ist, Böses über dich zu bringen. David aber sprach zu Jonathan: Wer wird mir sagen, wenn dir dein Vater etwas Hartes antwortet? Jonathan sprach zu David: Komm, lass uns hinaus aufs Feld gehen. Immer die Angst, es hört irgendjemand mit und er berichtet es dann dem König. Draußen kann man freier reden. Und sie gingen beide hinaus aufs Feld. Und Jonathan sprach zu David: Bei dem Herrn, dem Gott Israels, wenn ich meinen Vater ausforsche morgen und am dritten Tag, dass es gut steht mit David, und wenn ich dann nicht hinsende zu dir und es dir nicht kundtue, so tue der Herr dem Jonathan dies und das. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich sinnt, so will ich es dir auch kundtun und dich ziehen lassen, dass du mit Frieden weggehen kannst. Der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Du aber wollest die Barmherzigkeit des Herrn an mir tun, solange ich lebe und wenn ich sterbe. So nimm die Barmherzigkeit niemals fort von meinem Hause. Und wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, Mann für Mann aus dem Lande, so möge der Name Jonathans nicht ausgelöscht werden neben dem Hause Davids. Vielmehr möge der Herr Rache nehmen nur an den Feinden Davids. Und Jonathan ließ nun auch David schwören bei seiner Liebe zu ihm, denn er hatte ihn so lieb wie sein eigenes Herz. Und überschlage ich die Ankündigung des Zeichens, das sie vereinbaren, Vers 24, Vers 35 machen wir weiter. Vorher kriegt der Saul einen Wutanfall, als er hört von seinem Sohn Jonathan, dass David nicht da ist, und zückt nochmals den Spieß, aber um seinen eigenen Sohn Jonathan zu töten. Auch interessant, was uns die Bibel zeigt an Menschenkenntnis, dass der Saul in seiner Wut brüllt über Jonathan: Schrei doch, du bist du Sohn einer ehrlosen Mutter. Das sind ja auch die typischen Ehekrisen, dass man die Schäden der Kinder dann auf die Eltern versucht zu verteilen. Ausgerechnet der, der aus der Gnade Gottes gefallen ist. Am Morgen ging Jonathan hinaus aufs Feld, wohin er David bestellt hatte, und ein Knabe mit ihm. Und er sprach zu dem Knaben: Lauf und suche mir die Pfeile, die ich schieße, Und als der Knabe lief, schoss er einen Pfeil über ihn hin. Das war das vereinbarte Zeichen, wenn der Pfeil weiterfliegt als die Hecke, wo der David sich verborgen hat, dann heißt das fliehe. Und als der Knabe an den Ort kam, wohin Jonathan den Pfeil geschossen hatte, rief ihm Jonathan nach und sprach, der Pfeil liegt hinwärts von dir. Und Jonathan rief abermals dem Knaben nach, rasch eile und halte dich nicht auf. Alles chiffrierte Sprache für David, verständlich, fliehe. Da las der Knabe Jonathans den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn. Der Knabe aber merkte nichts, nur Jonathan und David wussten um die Sache. Da gab Jonathan seine Waffen dem Knaben, den er bei sich hatte, und sprach zu ihm, geh und trage sie in die Stadt. Und als der Knabe weggegangen war, stand David auf hinter dem Steinhaufen und fiel auf sein Antlitz zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küssten einander und weinten miteinander, David aber am allermeisten. Und Jonathan sprach zu David, geh hin mit Frieden. Für das, was wir beide geschworen haben, im Namen des Herrn, dafür stehe der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Bei diesen Bibelgeschichten halte ich immer unbewusst den Atem an. Wenn da erzählt wird, wie Menschen das Innerste ihres Herzens oder heute sagt man ihrer Seele offenbaren. In unserer Zeit ist ja vielleicht weithin das Gefühl abhanden gekommen, welch eine Schutzzone Gott um unser Innerstes errichtet hat. In einer Zeit, wo die Presseorgane einen Wettlauf darum machen, wie man die heimlichsten Bilder und die geheimsten Informationen von Menschen ans Licht bringen kann, nicht nur Zitate von Akten oder was man sonst hat, sondern Fotografien aus einem so persönlichen Raum, denke ich manchmal, ich habe gar nicht so eine große Sorge wegen der Speicherung meiner Daten, meinen Daten, selbst meine Bankauszüge, da habe ich nichts zu verbergen. Das muss ja auch das Finanzamt wissen. Aber ich habe eine Sorge, ob dieser private Schutzraum eines jeden Menschen, seines Innersten, noch bewahrt wird. Wenn da erzählt wird, wie David vor seinem Freund zeigt, wie er Angst hat. Wir haben doch gerade ihn noch gesehen, wie er voll Mut gegen den Goliath stürmte. Der große David, unerschrocken und stark. Das ist doch sein privatestes Geheimnis, dass er in der Seele zittert um sein Leben. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie immer, solange Sie leben, bei allen Menschen, denen Sie begegnen, diesen Schutzraum seiner eigenen Seele schützen, bewahren, verteidigen. Das darf man nicht ausreden. Darüber darf man nicht plaudern. Und wenn Ihnen jemand etwas anvertraut, in großem Vertrauen, dann bewahren Sie es und bewegen Sie es nur vor Gott. Weil da wir Menschen alle ganz anders aussehen, zitternd, versagend, unheimlich, in der Angst. Und darum bin ich froh, dass die Bibel diesen Vorhang wegzieht. Das könnte uns frech machen. Vielleicht überheblich, als ob man das tun dürfte, so wie mancher Seelenmechaniker meint, das tun zu dürfen, vielleicht noch vor den Augen der Fernsehkamera. Dabei geht das Innerste unseres Seelenlebens ja nur Gott, den großen Arzt, etwas an. Und wenn wir hineinblicken dürfen, dann sollen wir dies tun, so wie hier, und sehen, wie dieser David zittert, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Ja, warum hast du denn jetzt auf einmal solche Sorgen, David? Du warst doch vorher so unbekümmert. Das haben sie schon längst gemerkt, dass glaubende Leute, die für Gott große Kämpfe bestritten haben und gesiegt haben, wenig später in die schlimmsten Anfechtungen geführt werden. Sie wissen nicht mehr weiter. Und sie können diese Anfechtungen überhaupt nicht bestehen. David fühlt, er steht am Rand des Todes, da ist ein Abgrund. Und ich falle hinein, hat er denn vergessen, dass Gott ihn gerufen hat, dass Gott einen Plan für sein Leben hat, dass Gott ihn herausgegriffen hat? Ja, das gibt es. Es gibt Augenblicke, wo man das nicht mehr sieht. Zuerst möchte ich Ihnen sagen, dass ich sehr dankbar wäre, wenn auch Sie solche Stunden kennen. Ich weiß, wie sie kaum auszuhalten sind, aber sie sind so wichtig für unser Glaubensleben. Es gibt ja heute so viele Leute, die überhaupt unbekümmert und ohne Sorge leben. Die freuen sich an all den Dingen, die man hat und sind so erfüllt von ihren Lebensaufgaben. Die müsste man zuerst einmal schütteln und rütteln und sagen, wisst ihr nicht, ihr lebt am Rande des Todes. Es ist nur ein Schritt zwischen dir und dem Tod. Aber die denken gar nicht dran. Ihre Augen sind geblendet. Sie bewegen sich mit und füllen ihre Gedanken mit Nichtigem, Wertlosem. Stimmt ja, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Solche Gedanken hat man nur in Schwermutstunden. Aber ich kann jetzt sagen, es sind einige unter uns, die werden den Herbst nicht mehr erleben, weil sie abgerufen werden. Es ist doch wichtig, dass man sein Haus bestellt. Wir sollten doch solche Fragen dauernd bewegen. Und wenn wir dann erschrecken und sagen, ich bin gefährdet, ich bin bedroht, ja, worauf gründen wir denn unsere Zuversicht? Die Zeit geht wie im Flug vorbei, nur ein Schritt, nur eine kleine Schwelle, die wir überschreiten. Manchmal bin ich in meiner Arbeit ganz vertieft und blicke auf meine Uhr, denke, halt mal, spinn die, das kann doch nicht sein, es sind 2 Stunden vergangen. So zerrinnt die Zeit in einer Schnelligkeit. Und je älter man wird, die jungen Leute, die wissen nur, dass Zeit noch ausgeben kann. Aber dann, wenn man älter wird, da geht das ja so im Flug, das neue Jahr 1986 und schon begonnen und schon ein ganzes Stück durchlebt. Und die Jahre fliegen an uns vorüber. Es ist nur eine Schwelle zwischen dir und dem Tod. Aber das ist auch eine schöne Sache, wenn man darüber sich Gedanken macht, dass sie heute ihr Leben ordnen können und wissen können, die Stunde kann kommen, wann sie will, und der Schritt kann kommen, wann ich will. Ich weiß, wohin ich gehe. Es ist nur die eine Biegung zum Kreuz Jesu und dann immer geradeaus. Mein Weg ist klar und ich gehe ihn fröhlich. Immer wenn ich an dieses Wort komme beim Bibellesen, werde ich an meinen Großvater erinnert. Ich habe ihn nur noch im Alter kennengelernt. Und er hat immer wieder erzählt, wie er als junger angehender Kaufmannslehrling hier in Stuttgart in den CVJM kam. Sein Vater war früh gestorben an einem Tuberkuloseleiden und er selber war wunderbar aus einer schweren Krankheitsnot geheilt worden. Und da sei es ihm zum größten Eindruck seines Lebens geworden. Im Alter von 14 Jahren im CVJM hätte ein englischer Heilsarmee-Offizier eine Ansprache gehalten zu ihnen, den jungen Leuten, über dieses Wort: Es ist nur ein Schritt zwischen dir und dem Tod. Mich hat die Geschichte immer interessiert und ich bin in den letzten Tagen noch einmal den Geschichtsunterlagen nachgegangen, weil das so eine interessante Sache ist. Das muss genau zur Gründungszeit der Heilsarmee gewesen sein in Stuttgart 1886. Gestern noch einmal mit dem Divisionskommandeur von Stuttgart telefoniert und las es in einer Kirchengeschichte nach. Der erste Heilsarmeemann in Stuttgart, der den Kriegsruf auf der Königstraße verteilt hat, wurde ins Gefängnis gesteckt. Und auf Drängen der Kirche hat man die Versammlungen nicht erlauben wollen, dann hat man nur mit Eintrittskarten, die namentlich gekennzeichnet werden mussten, die Versammlungen erlaubt. Und was war das für ein Mut damals, dass der CVJM diese umstrittene Heilsarmee eingeladen hat? Vielleicht haben manche Kirchenleute gedacht, das ist so drängerisch. Und mein Großvater hat gesagt, damals habe ich die Entscheidung meines Lebens getroffen. Den Schritt über die Schwelle hin zu Jesus. Ich muss heute denken, das ist mein Leben gewesen. Was wäre aus mir geworden, wenn mein Großvater damals, der im weltlichen Beruf war, nicht diese Entscheidung gefällt hätte? Und ich möchte Sie heute bitten, dass Sie bei sich Klarheit schaffen, wie das ist, wenn Sie über die Schwelle gehen, wem Sie gehören. Das hat Auswirkungen für ihr ganzes Leben, für ihre Nachkommen, für ihre Freunde und Verwandten. Es ist gut, wenn Sie durch solche Stunden gehen, die fruchtbar sind, Stunden des Verzagtseins, wo Sie wissen, da gibt's einen Ausweg, den ich gehen kann und ich darf zu Jesus treten. Aber nun hat in diesem Abschnitt es ja noch andere Schwerpunkte. Ich will noch über zwei andere Punkte zu Ihnen reden. Das eine von Liebe umgeben. In dieser schweren Zeit, als David allein und verlassen war, als seine ganze Zukunft dunkel war, ich weiß nicht, ob Sie das so empfinden können, wie das plötzlich ist, nicht nur, dass man beruflich den Boden unter den Füßen verloren hat, sondern noch viel schlimmer, wenn die Menschen gegen einen stehen und man von allen nur hört, du bist falsch, du machst alles nicht richtig, du bist der Quell des Unfriedens. Und das hat den David zerrieben. Und da schenkte ihm Gott einen Freund, nein, vielmehr, einen Bruder. Vielleicht ist sogar das Wort Bruder noch viel zu schwach für diese Liebe, die zwischen David und Jonathan loderte. Die Bibel kann das erzählen, was es an keuscher Liebe gibt, die Menschen verbindet. Man kann schon sagen, ob überhaupt David diese schwere Not durchgestanden hätte, ohne diesen Bruder, der ihn trägt, der ihm rückhaltlos zur Seite stand, wie sein eigenes Herz, der alles mit ihm teilt. Da können Sie auch sehen, was wirklich Liebe ist. Liebe ist selbstlos. Ja, das unterscheidet sich von viel, was wir Liebe nennen. Der Jonathan liebt den David, obwohl er weiß, dass es ein Rivale ist. Er wäre ja Kronprinz geworden und in den Versen, die ich überschlagen habe, sagt das der Saul. Solche Leute, die von der Finsternis besetzt sind und mit den Gedanken erfüllt, die dort ihnen gegeben werden, die merken das ja ganz schnell. Die sagen, du Jonathan, du wirst nicht König werden, solange David lebt. Darum tritt auf meine Seite und wir löschen den aus. Dann haben wir freie Bahn. Das hat überhaupt nie bei Jonathan Platz greifen können, weil er gar nicht seiner Karriere verpflichtet war und auch nicht der Ehre. Sein Herz war von Liebe erfüllt. Und Sie finden bei Jonathan überhaupt nichts, dass er das brauchte, die Liebe des Davids, sondern er schenkte Liebe. Man kann bei unseren Liebesverhältnissen wahrscheinlich immer sagen, dass wir einen anderen an uns gebunden haben, weil wir ihn brauchten, weil wir etwas Schönes in unser Leben hineinnehmen wollten. Dies war eine wunderbare Liebe und später, als die Todesnachricht zu David kam, dass Jonathan umgekommen war, da sagt ja David, deine Liebe war mir wundersamer als Frauenliebe. Diese reine, vollkommene Liebe, und da wird jetzt bei vielen von Ihnen der Schmerz aufbrechen und Sie sagen, warum habe ich nur in meinem Leben lauter notvolle Erfahrungen gemacht in der Liebe? Warum sind da nur lauter Wunden? Warum hat mir Gott niemand geschickt wie den Jonathan? Ich bin allein, ich habe niemand. Ich komme heute Nachmittag wieder zurück in meine vier Wände und da ist niemand da. In der Bibel sind ja all diese Erzählungen auch schon Gleichnisse, die auf anderes hinweisen wollen. Und diese Liebe, die da aufleuchtet, die menschliche Liebe weit überstrahlt, die gibt uns schon Zeugnis von der reinen und vollkommenen Liebe Jesu, der nicht sich selbst suchte, sondern der diente, der arm wurde um unsretwillen. Da sollen sie nie sagen, ich bin allein. Wenn wir den Gottesdienst heute begonnen haben und zu ihnen sagten, Jesus ist hier, wissen Sie, was das heißt? In ganz anderer Weise dürfen sie sich bergen und getrost sein, weil Jesus sie hält. Und dann blicken sie auf ihn, wie er nur ein Ziel hat, ihnen den vollen Gottesfrieden zu geben. Wie er alles auslöschen will, was in ihrem Leben an Not und Sünde und Schuld verborgen liegen mag, was in der Tiefe ihrer Seele an Dunkelheit auf ihnen lastet, will er wegnehmen. Sie ahnen doch gar nicht, was ihnen Jesus die Fülle des Guten schon geschenkt hat, heute Nacht, in dem erquickenden Schlaf, in der Liebe, die uns heute Morgen umgeben hat. Alles unverdientes Geschenk. Eine Liebe, die uns entgegenschlägt, die wir nie verdient haben, die wir gar nicht erwidern können, die so groß ist. Und wenn Sie etwas denken in dieser Geschichte, dann bitte nicht, wehleidig, ich brauche einen Jonathan, sondern jetzt seien Sie ein Jonathan. Es leben so viele Menschen, die die Liebe Jesu nicht kennen. Dann strahlen Sie ein bisschen wieder. Und wenn Menschen Ihnen mit Hass und mit Gehässigkeit und Böswilligkeit begegnen, lieben Sie sie einfach, weil diese Macht Jesus auch bei Ihnen bewiesen hat, um sie zu gewinnen. Und damit hat er unser störrisches Herz besiegt. Von Liebe umgeben, das war das eine. Und das andere, was ich Ihnen noch zeigen will, den Weg, den wir gehen. Den Weg, den wir gehen. Jonathan hätte gerne seinem Freund David mehr gegeben, als er wirklich gegeben hat. Er sagt, ach, zuerst, ich kenne doch meinen Vater, ich bin doch vertraut mit ihm. Ich kläre das für dich in Wort und dann habe ich dich frei und das ist alles unbegründet. Er täuscht sich, er hat nicht den Schlüssel zum Herzen seines Vaters Saul. Saul verbirgt sich vor Jonathan und enthüllt seine Pläne nicht, die er hat. Und auch ein zweites Mal probiert Jonathan und sagt, ich will noch mal mit dem Vater reden. Wir machen den Test, versteck du dich mal und ich will sehen, wie er reagiert. Ich will vor allem bei deinem Vater für dich plädieren. Er hat das mit guten Worten gemacht und hat gesagt, was kann denn der David dafür? Warum zürnst du ihm? Er hat doch dir nichts Böses getan. Er hat doch dir immer nur geholfen. Es gibt doch keinen Vorwurf, den du begründen kannst. Und als Jonathan das seinem Vater sagt, da packt ihn die Wut und er wirft den Spieß in dem Augenblick, dass er auch in der Wand stecken bleibt. Merken Sie, dass wir auch manchmal hilflos sind. Wir wollten so gerne Menschen, die in der Krise leben, in der Angst sind und belastet und schwermütig, denen wollen wir gerne helfen. Wir hätten gerne Medizin zur Hand. Wir würden gerne was Praktisches tun. Wir würden gerne irgendwie wissen, wie wir jetzt denen die Last wegnehmen können. Aber ich merke immer wieder, wir können es nicht. So wie Jonathan seinem Freund David das Schwere nicht abnehmen kann. Das liegt weiter auf David. Jetzt müssen wir merken, es gibt Wege, die Gott uns führt. Die müssen wir gehen. Und es ist mir immer schwer, wenn ich zu Kranken komme, die auch nach vielen Besuchen immer nur davon reden, wann denn die Besserung kommt und die nie verstehen, dass vielleicht der Weg Gottes mit ihnen auch anders sein kann. Ich weiß, wie hart mir das werden wird. Aber dann müssen sie den Dienst tun an mir. David kann nicht entfliehen. Er muss irgendwo fragen, Herr, wenn es dein Weg ist, dann muss ich ihn gehen. Jonathan braucht selbst lang, bis er begreift, das ist der Weg Gottes. Dass David sogar fliehen muss. Jetzt können Sie sich das nie vorstellen, was das bedeutet, in die Wüste Juda hinauszugehen. Für uns hat sich das ja alles durch die Kenntnis der biblischen Geschichte schon etwas aufgelöst. Keine Nacht wollte ich da draußen bleiben, bei den Skorpionen und bei der brutalen Hitze des Tages. Wie soll er sich denn versorgen? Von was soll er denn leben? Wie soll er sich denn gegen die Krankheit schützen? Das war doch das sicherste Todesurteil, da kommt keiner mehr zurück. Er kann doch diesen Weg nicht gehen. Ich verstehe, dass Leute sagen, ich kann das nicht mehr tragen, es ist zu schwer. Da sehen wir bei Jonathan, was er tut. Er spricht David Mut zu, indem er ihm den Glauben stärkt. Das ist der größte Dienst, den sie angefochtenen und zweifelnden und zagenden Menschen tun können. Wir wollen Seelsorge aneinander treiben, füreinander beten. Es war dann wieder später, als David in der Wüste lebte, da kam eines Tages Jonathan und besuchte ihn auf einer beschwerlichen Reise. Und es heißt dann in der Bibel bloß, und Jonathan stärkte Davids Vertrauen in Gott. Das Größte, was sie tun können. Es gibt heute so viele Leute, denen auch kein Arzt helfen kann, die einen Weg gehen müssen, weil Gott sie den Weg führt. Aber sie brauchen Seelsorger. Das vergisst man heute ganz. Leute, die ein Leiden haben, das nicht mehr besser wird. Leute, die sich zum Sterben rüsten. Menschen, die Bitteres erfahren in ihrer Familie, von ihren Mitmenschen, im Beruf. Den Weg muss man gehen. Davids Vertrauen wurde von Jonathan gestärkt. Darum beschließen sie auch, der Herr sei zwischen mir und dir. Nichts anderes. Nicht ihre seelischen Empfindungen, nicht das, was sie einander geben, nicht die Wertschätzung, sondern ein Bund, wo sie sich gegenseitig in Gott stärken. Und wir wollen den jungen Leuten sagen, dass ich mir eine Ehe nicht anders vorstellen kann, als dass das in der Mitte steht, zwischen zwei Menschen. Der Herr sei zwischen mir und dir. Und dass man sich nicht deswegen hat, weil man sich so mag, sondern weil man aneinander einen Dienst tun kann, zur Stärkung des Glaubens. Und dann hat sich David draußen versteckt auf dem Acker und wartet, wie die Nachricht kommt. Zürn Saul wirklich? Er weiß es ja eigentlich genau, aber er will es nicht wahrhaben. Er kann es ja gar nicht wahrhaben, weil ihm graut vor der Zukunft. Sehen Sie noch einmal, der starke David, der gegen Goliath zu Felde zog, kann seine Zukunft nicht glauben und will sie nicht übernehmen. Ihm graut und ihm ist Angst. Das hat mich so ermutigt. Am liebsten hätte ich Ihnen heute einige Psalmen vorgelesen. Da kommt das nämlich immer vor, wie David von den Feinden spricht. Und da haben Sie manchmal vielleicht schon gedacht, oh, so kann man doch nicht mehr von Feinden reden. Wir Christen müssen doch die Feinde lieben. Sie haben wahrscheinlich das noch nie durchlitten, wie man Feindschaft ertragen muss, sodass jedes Lebensrecht einem entzogen ist. So hat David leben müssen. Und dann wartet er, sieht durchs Gebüsch hinter seinem Steinhaufen, wo er da sitzt, sieht er den Jonathan kommen, der seine Pfeile spannt auf dem Bogen. Und das war das ausgemachte Zeichen, fliegt er nur knapp her, dann heißt, du kannst kommen, es ist keine Gefahr. Ist er weit weg, dann schießt er ihn, so weit er kann, und dann schießt Jonathan seinen Pfeil. Liebe Schwestern und Brüder, wissen Sie, wohin er fliegt? Dorthin, wo wir nicht wollen. Dass ich Ihnen das heute Morgen sagen muss, aber es ist biblisch. Jesus sagt, wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Vielleicht suchen Sie in Ihrem Glauben immer bloß so einen komischen Trost, der Sie doch nicht tröstet, weil er nämlich verdrehtes Bibelwort ist. Jesus sagt, ziehe hin in Frieden. Ich will dich führen, wohin du nicht willst. Wie der Waffenträger dem Pfeil nachrennt, ruft noch Jonathan, weiter, weiter, viel, viel weiter, noch viel weiter und tiefer geht der Weg. In größere Dunkelheiten als David je ahnen kann, aber geh. Dass David weint, sind nicht Tränen der Rührung, auch nicht menschlicher Liebe. Vielleicht spürt er das Unheimliche, dass er irgendwo über die Schwelle jetzt geht. Und er meint, er fällt in bodenlose Tiefen. Und ein Freund sagt ihm, der Herr sei mit dir, gehe hin in Frieden. So schließt das Jahr. Es kann doch nicht wahr sein. Und er weint aus Bewegung, überwältigt, welch ein Herr, der mit ihm geht. Er geht nicht in ein unbekanntes Land und es ist keine Wüste, die vor ihm sich auftut. Wo er hinkommt, wird der treue Gott oder wie David selbst in seinen Psalmen nachher sagt, der gute Hirte, für ihn die grünen Matten haben, auch in der Wüste. Und auch wo er nur Sand und Felsen sieht, sind Quellwasser, Bäche für ihn bereit. Ich wollte, dass Sie heute Ihre Wege gehen, die Jesus Sie führen will. Und dass Sie wissen, es gibt Augenblicke, da muss man Entscheidungen festmachen. Drauf wollen wir es denn wagen, es ist wohlwagenswert und gründlich dem absagen, was aufhält und beschwert. Welt, du bist uns zu klein. Amen.